Herzlich willkommen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, zu einer neuen Folge des Revi Profcast und zur zweiten Teilfolge des allerersten Revi Profcast Spezial.
Profcast Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.
Mein Name ist Jesko Zagatowski und ich darf wieder herzlich begrüßen einmal Hannah Mauntel.
Hallo.
Deborah C.
Hallo.
Dennis Wildenauer.
Hi.
Und Professor Dr. Edward Schramm.
Hallo.
So, wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei zivilen Ungehorsam, bei der Verwerflichkeitsprüfung der Nötigung nach § 240 und würden jetzt direkt einsteigen in den Straftatbestand des § 113, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und da wollte Herr Schramm gleich mal eine thematische Einführung gestalten.
Also dieser Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist geregelt in § 113 des Strafgesetzbuchs und erfasst Handlungen, die gerichtet sind gegen Vollstreckungsbeamte, also die gerade eine Vollstreckungshandlung vornehmen. Der Widerstand muss eben geleistet werden gegen eine solche Diensthandlung in den zwei Formen der Gewalt oder Drohung mit Gewalt. Und das Ganze wird dann mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Man sieht, es geht also um den Schutz der staatlichen Vollstreckungshandlung, dass hier eben sichergestellt ist, dass der Staat, wenn es hier jetzt, wenn etwa gegen Klimaaktivisten nach Polizeirecht oder nach Straßenverkehrsrecht vorgegangen wird, nämlich, dass sie die Straße verlassen soll, dass sie weglaufen soll, was sie häufig nicht tun, sondern können sie ja gar nicht, wenn sie festkleben, beziehungsweise wenn sie einfach dort sitzen oder wenn sie wie in Jena in dem Fall dieses Jahres ein Rollstuhlfahrer auch dort sitzt und der sich nicht fortbewegt, wie denn das ist, wenn die Leute einfach sitzen bleiben oder sich festkleben. Und da haben wir zwei Tatbestandsmerkmale, auf die es ankommt, nämlich das Widerstand leisten, und zwar das Widerstand leisten mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt. Und in unseren Fällen gibt es eben die Frage, ist das Widerstand, wenn man sich hinsetzt und festklebt, und ist das Ganze denn überhaupt Gewalt im Sinne des § 113? Jetzt haben wir ja vorhin ja schon gehört bei der Nötigung, dass wir hier eher bei der Gewalt sind, aber passt dieser Gewaltbegriff denn wirklich im Kontext des § 113. Jetzt haben wir ja, Herr Wildenauer, schon bei dem Widerstand leisten ein Problem. Also zunächst mal wird das ja allgemein definiert, dieses Widerstand leisten, als eine Handlung, die geeignet ist, eine Vollstreckungshandlung zu verhindern oder nicht nur unerheblich zu erschweren. Wie müssen wir das denn sehen?
Also wenn der Polizist jetzt ankommt und die Klimaaktivisten auffordert, bitte verlasst die Straße, erhebt euch und geht von der Straße, löst die Blockade auf und die sagen nichts dazu oder sagen nein oder bleiben einfach nur sitzen, dann hat man einen Widerstand. Da redet man von passiver Widerstand. Also das ist ja kein aktives Widerstand, sondern ein passives. Und das ist ja keine Erschwerung, die der Vollstreckungsmaßnahme Folge zu leisten. Dass die Polizei also es härter hat, die Klimaaktivisten wegzutragen. Hier kann man jetzt natürlich drauf abstellen, sie haben ihr Eigengewicht. Beispielsweise, dass jetzt eine Studentin 50 Kilo ist natürlich viel leichter als ein stämmiger Mann.
Wildenauer zeigt direkt auf mich. Ich gebe zu, 90 Kilo sind schwerer wegzutragen als 50. Aber
sind ja auch ein bisschen größer.
Ja, ja genau. Ich fand es nur ganz lustig, dass er mich gerade angeschaut hat.
Nein, das war nicht darauf bezogen. Aber auf jeden Fall könnte man ja da differenzieren. Doch der Mensch kann ja größtenteils oftmals nicht für sein eigenes Gewicht, zumindest nicht zwischen Männlein und Weiblein unterscheiden, zwischen, wie ich schon dargestellt habe, eine zierliche Frau oder ein stämmiger Mann. Da könnte man ja keine Unterschiede wirklich machen. Deswegen haben wir ja hier nur den passiven Widerstand. Und dann haben Sie als zweites Kriterium angesprochen, brauchen wir noch die Gewalt.
Mhm. Wobei, nochmal vielleicht zurückkommen zu der Widerstandshandlung. Es wird diskutiert in der Rechtsprechung, wie denn das ist, wenn die Widerstandshandlung eigentlich vor, also wenn die eigentliche Handlung, nämlich das Festkleben, das dann ja verhindert, dass die weggetragen werden, vor der eigentlichen polizeilichen Maßnahme stattfindet. Ne? Die kleben sich dann hin, nach einer Stunde kommt die Polizei und trägt sie dann. Ist das dann eigentlich ein Widerstand leisten? Also setzt nicht Widerstand leisten voraus, dass man in dem Moment, in dem die Handlung der Polizei vorgenommen wird, dass man da aktiv etwas tut? Und das machen die ja nicht. Die bleiben ja einfach nur sitzen. Und deswegen gibt es Stimmen in der Literatur, die sagen, das ist dann gar kein Widerstand leisten, wenn die Widerstandshandlung eigentlich davor maßgeblich durchgeführt wurde. Aber ich denke, da hat die Rechtsprechung schon recht, soweit es hier Urteile dazu gibt, wenn man sagt, das wirkt ja fort. Ja, das kann ja keinen Unterschied machen, ob man sich in dem Moment, in dem die Polizei kommt, sozusagen erst festklebt und dadurch die Vollstreckungshandlung verhindert oder ob die Widerstandshandlung ein paar Minuten oder ein paar Stunden davor stattfindet. Ja.
Dürfte ich da vielleicht gleich mal was einwerfen? Ich meine, hier steht ja schon drin, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt oder Durchdrohung mit Gewalt Widerstand leisten. Ich finde, es spricht ja schon dafür, dass genau in der Situation das vorliegen muss. Und wenn man das jetzt wohlwollend auslegen würde, könnte man sagen, na, am Ende sitzen ihr da, sind festgeklebt, sagen, ja, ich würde ja gerne helfen, ich würde ja wirklich gerne ihren Anweisungen Folge leisten, aber mein Vergangenheits-Ich hat sich leider hier festgeklebt. Das ist ja, könnte man vielleicht ja schon sagen, sogar wie es absoluter, denen sie da unterliegen oder nicht, dass sie da gar nicht mehr wegkommen.
Das ist ja genau der Punkt. Also wann liegt noch bei der Vollstreckungsmaßnahme vor? Wenn man sagt, der Polizist kommt gerade an und in dem Moment klebe ich mich fest, dann haben wir damit kein Problem. Kleben sich die Klimaaktivisten doch fest, wenn die Polizei noch gar nicht da ist, hat man tatsächlich Schwierigkeiten, diesen Begriff bei darunter zu subsumieren, dass das eingehalten ist. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass die Klimaaktivisten sich erst dann festkleben, wenn die Polizei kommt, aus Eigenschutzgründen. Denn es ist des Öfteren vorgekommen, dass sie sich festgeklebt haben, als noch keine Polizei da war. Und dann kamen Passanten oder die Autofahrer, die ja genötigt wurden, haben wir ja festgestellt, und haben die von der Straße runtergezerrt. Und dementsprechend sind natürlich Schmerzen entstanden, Haut aufgerissen, und dem wollen sie entgegenwirken, indem sie sich dann nur noch festkleben, wenn die Polizei tatsächlich vor Ort ist und dann keine Passanten mehr eingreifen. Und dann hat man natürlich das Problem, ob die Voraussetzung bei nicht eventuell gegeben ist. Und da haben wir wieder die zeitliche Komponente. Wo liegt die Abgrenzung? Wann liegt tatsächlich bei vor? Und wann liegt vor der Vollstreckungsmaßnahme vor?
Aber Ihr Wortlautargument, Herr Zagatowski, ist schon gewichtig, ne? Also wenn hier steht bei, ne? Also und das ist ja auch der Grund, warum eben dann manche im Schrifttum sagen, also da muss Simultanität herrschen. Ne? Und aber ja, wenn man genau weiß, ne, dass dann in wenigen Minuten oder in wenigen Stunden die Polizei kommt und einen dann wegheben will, dann denke ich, kommt es für das Widerstandleisten wahrscheinlich nicht drauf an. Aber wir kommen ein bisschen in Schwierigkeiten mit dem Wortlaut. Das ist schon richtig.
Und ja, tatsächlich auch darauf primär abgezielt wird, dass man die Vollstreckungsmaßnahmen zeitlich verzögert.
Es wurde noch das Thema Gewalt angesprochen. Vielleicht wollen wir da auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen.
Da hat der Herr Schramm gefragt, ob die Gewalt vergleichbar ist mit der Gewalt aus der Nötigung von § 240 aus der vorherigen Folge. Doch beim 113 ist der Gewaltbegriff ein bisschen restriktiver auszulegen. Denn sie muss für die Vollstreckungsbeamten mittelbar oder unmittelbar spürbar sein. Und ist es mittelbar oder unmittelbar spürbar, wenn ich mich hinsetze, nichts mache und sie tragen mich weg? Dann haben sie ja eine normale Vollstreckungsmaßnahme. In der Rechtsprechung wird angenommen, wenn ich mich versteife, dann erschwere ich das den Ganzen. Doch die Klimaaktivisten versteifen sich grundsätzlich nicht. Hier haben wir allerdings die Besonderheit, dass sie sich ja oftmals festkleben. Muss dadurch die Polizei mehr Kraft aufwenden, eine Kraftentfaltung tätigen, als bei normalen Vollstreckungsmaßnahmen, dann ist die Gewalt im Sinne des Paragraph 113 gewahrt. Doch spielen wir mal das Szenario durch. Der Klimaaktivist reibt seine Hand mit Kleber ein, klebt sich auf die Straße. Was muss der Polizist jetzt zusätzlich tun, um ihn von der Straße wegzubekommen?
Lösungsmittel vermutlich irgendwie beschaffen.
Genau, Lösungsmittel beschaffen.
Und? Aceton oder irgend sowas, ne? Oder Olivenöl oder wie auch immer, soll alles helfen.
Und dann wird die Hand eingepinselt mit dem Öl oder mit dem Lösungsmittel halt. Ist das eine weitere Kraftentfaltung?
Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Ne? Auch in Berlin, das ist ganz interessant, da zeigt sich auch wieder, wie umstritten hier die ganzen Rechtsfragen sind, selbst innerhalb der gleichen Instanzen. Ne? Denn da gibt es ja eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom August, die gesagt hat, dass das hier Gewalt ist, ja, weil sie sich physisch eben auswirkt. Das wird eben hier eine körperliche Wirkung erzielt bei den Polizisten. Die können eben nicht so ohne weiteres dann diese Demonstranten wegtragen. Es gibt aber auch eine andere Entscheidung des Kammergerichts Berlin. Wir haben die auch genannt die Mutti-Entscheidung. Ja, weil das war nämlich eine Gruppe der Mutti gegen die Klimakatastrophe. Und die haben sich an eine Eingangstüre der Deutschen Bank geklebt. Das ist insofern ganz interessant, also ging es nicht um Straßen, sondern um Deutsche Bank. Und da sieht man auch, dass diese Klimaaktivisten sich ja nicht nur richten gegen die Verursacher von Emissionen an sich, also wie im Straßenverkehr, sondern auch gegen, ja, ich will nicht sagen gegen den Kapitalismus, aber allgemein gegen Reichtum. Ja, also wenn Sie sich mal die Seiten anschauen bei der letzten Generation, gibt es auch große Vorwürfe an reiche Menschen. Ne? Dass nämlich deren Lebenswandel, das Fliegen mit Flugzeugen, teilweise mit privaten Flugzeugen, das Fahren mit dicken Autos, die Yachten, die sie haben oder sonst irgendwie. Ne? Also der aufwendige Lebensstil, den reiche Menschen in Deutschland teilweise pflegen, dass das mit als eine Ursache für diese Klimaprobleme eben dargestellt wird. Und deswegen sind dann auch diese Muttis nicht auf die Straße, sondern sind an eine Türe der Deutschen Bank gegangen. Und da streitet man jetzt eben darüber, ist das jetzt eine gewisse Kraftentfaltung, also eine nicht nur unerhebliche Kraftentfaltung, die da erforderlich ist seitens der Widerstands, seitens der Polizeibeamten, um das zu beseitigen oder nicht. Und darüber kann man jetzt natürlich schon streiten. Ne? Herr Wildenauer, ist immer die Frage aufgeworfen, ist das jetzt Kraftentfaltung, wenn die Polizei hergeht und hier diesen Klebstoff beseitigen muss oder nicht. Wohlgemerkt, es geht ja jetzt nicht um die Kraftentfaltung seitens der Gewalt, sondern es geht um die Kraftentfaltung bei der Beseitigung dieses Festklebens.
Bei der Vollstreckung.
Bei der Vollstreckung. Ne? Und da hat eben das Kammergericht Berlin gesagt, nein, das ist keine Gewalt. Wir brauchen eine nicht nur unerhebliche Erschwerung der staatlichen Vollstreckungstätigkeit, das ist sozusagen unerheblich, ne? ist ein Bagatellfall und dementsprechend keine Gewalt. Aber 2-3 Monate später hat dann Frau Mantel das Kammergericht genau das Gegenteil gesagt. Ne?
Genau, die haben dann in ihrem Beschluss unter Zurückverweisung ans Landgericht eben angemerkt, dass es eben auch als Gewalt gewertet werden kann, haben da den Vergleich meiner Meinung nach gezogen zu den Ankettungen von Protestanten.
Vielleicht sind es auch Protestanten, aber es sind auch protestierende
Protestanten. Vor allem Protestierende oder Demonstranten. Mhm. Genau, und hatten da diesen Vergleich gezogen. Was ich in der Hinsicht auch tatsächlich irgendwo mit dem Hintergedanken einleuchtend finde, dass man ja ansonsten sagen würde, die Entscheidung, ob es jetzt so eine Gewalt ist oder nicht, hängt damit ja von der Geschicklichkeit des Vollstreckungsbeamtens ab. Ne? Also sie könnten ja auch genauso hingehen und ich glaube, so wird das in anderen Ländern auch gemacht, auch in Frankreich oder Italien und wird von den Staatsbeamten einfach, die werden einfach von der Straße gerupft, egal ob da Klebstoff an der Hand ist oder nicht und dann kommt halt auch ein bisschen, oder dann bleibt ein bisschen Haut zurück. Und somit machen wir ja sozusagen von der Geschicklichkeit des Polizeibeamten ab, ob sich der Täter nun strafbar macht oder nicht. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man jetzt wirklich sagen kann, dass diese Geschicklichkeit und die Entscheidung, das eben mit diesem Lösungsmittel zu machen, eben zum Vorteil des Täters gereichen darf. Und es daran eben hängt, ob man sagt, okay, Strafbarkeit wegen 113, ja oder nein. Das wäre so mein Gedanke dazu.
Dafür haben wir ja speziell ausgebildete Polizisten, die ja die Geschicklichkeit gerade mitbringen.
Ja genau, das ist ja der Punkt, den ich meine, weil wir machen es ja dadurch abhängig von dieser Entscheidung, diesen Kleber einzusetzen, weil ne, der weitere Schluss wäre ja, ne, wir setzen den Kleber ein, also ist es keine weitere Kraftentfaltung, also ist es keine Gewalt. Richtig? Habe ich richtig verstanden? Genau. Und dadurch lehnen wir den 113 ab. Wenn wir aber sagen, ne, wir machen das nur von dieser Entscheidung der Staatsbeamten abhängig, die spätere Strafbarkeit des Täters. Und wenn die Polizeibeamten sich dazu entscheiden würden, wir setzen den jetzt nicht ein, oder es dauert zum Beispiel zu lange, diesen besonders ausgebildeten Polizeibeamten jetzt irgendwie quer durch Thüringen fahren zu lassen und wir rupfen den jetzt einfach mal mit 5 Polizeibeamten von der Straße, dann würde sich wieder eine Strafbarkeit des Demonstranten ergeben. Verstehst du?
Wenn man sich natürlich auch fragen kann, wann ist es, also darf man halt nicht danach schauen, wo jetzt das stattfindet und ob entsprechend ausgebildete Polizisten da sind oder nicht. Na, das hat man ja auch zum Beispiel gesehen, da in Jena hat es 3 Stunden gedauert, bis die da gelöst waren vom Teer, und in Erfurt hat es 1 Stunde gedauert. Ne? Also da waren die Beeinträchtigungen wesentlich kürzer. Und da muss man sich dann fragen, kann das dann wirklich zu Lasten der Demonstranten gehen, wie gut, wie ausgebildet die Polizisten sind, oder umgekehrt, ne? Genau. So in ihrem Sinne, kann das dann irgendwie ein Faktor sein, müssen wir nicht prinzipiell sagen, es dauert einfach eine gewisse Zeit und auf die Dauer kommt es nicht an, es kommt allein auf das Kleben als solches an.
Genau, der Wortlaut des 113 schreibt ja keine zeitliche Komponente vor, also das ist ja nicht, wie Sie gerade gesagt haben, zu den Lasten der Klimaaktivisten zu deuten, wenn der Polizist sich in 100 Kilometer Entfernung befindet, um ihn zu lösen und dementsprechend länger dauert diese Sitzblockade. Da sind keine Anzeichen ersichtlich aus dem Paragraph 113, wodurch wir eher doch wieder bei der Kraftentfaltung des einzelnen Polizisten sind. Also wirklich tatsächlich bei der Maßnahme, die im Wortlaut drinsteckt.
Und hinzu kommt vielleicht noch, wir haben ja durchaus Fälle, wo es schwer ist, die Leute zu lösen. Ne? Also es gibt ja auch Bilder vom Internet, die rausgeflext werden mussten, die Hände, ne? weil die so einen starken Kleber verwendet haben, dass der nicht hat beseitigt werden können. Oder manchmal kommt es wohl auf den Untergrund an, ne? Was für ein Teer das ist. Ne? Bei mancher lässt sich leicht lösen, mancher nicht. Es gibt aber auch Fälle, dass dann auch Klimaaktivisten rabiat werden. Ne? In Jena wurde ja davon berichtet, dass da eine Demonstrantin den Polizisten gegen Schienbein getreten hat.
Da haben wir natürlich kein Problem
mit dem 113. Genau. Also das ist dann ein klarer Fall des 113.
Aber wirkt das Lösemittel nicht und er bleibt tatsächlich weiterhin kleben und dadurch muss die Polizei zu härteren Maßnahmen greifen. Beispielsweise, wie Herr Schramm gerade gesagt hat, hier das Aufschneiden der Straße mit einer Flex, dann haben wir tatsächlich eine Kraftaufwendung, die die Polizei zusätzlich tätigen muss, wodurch der objektive Tatbestand tatsächlich auch erfüllt ist, das Paragraph 113. Hier stellt sich dann die Frage, ist das vom Vorsatz noch umfasst, des Klimaaktivisten? Weil der vertraut natürlich irgendwo darauf, dass er mit dem Lösemittel wieder von der Straße entfernt werden kann und nicht mit Teer an der Hand herumlaufen muss nach dem Abflexen. Da gibt es ja auch die Bilder aus dem Internet. Und da wird man sagen, dass wenn der Klimaaktivist tatsächlich sich schon des Öfteren auf der Straße festgeklebt hat, mit demselben Kleber und das Lösemittel tatsächlich auch immer gewirkt hat, dann wird er auch in diesem Fall darauf vertraut haben, dass er wieder normal durch ein Lösungsmittel gelöst werden kann. Hat er jedoch zu diesem Zeitpunkt mal was experimentiert, neuen Kleber verwendet und hat damit noch keine Erfahrung gemacht, dann wird er wohl billigend in Kauf nehmen, dass er nicht gelöst werden kann und die Polizei zu solchen Maßnahmen wie zur Flex greifen muss.
Ich hatte noch eine kleine Rückfrage an dieses Geschicklichkeitsargument. Oh ja, in dem 113 auch steht in Absatz 3, dass der Täter nicht strafbar gemacht werden kann, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Und jetzt hätte ich ja gedacht, wenn auch Polizisten sind ja auch in gewisser Weise an Grund- und Menschenrechte gebunden.
Ja.
Und wenn es die Möglichkeit gibt, sich Lösungsmittel zu beschaffen, dass man da nicht einfach jemanden von der Straße rupfen kann.
Wahrscheinlich. Aber ich noch nicht tatsächlich weiter verfolgt. Jedoch kann ich mir vielleicht auch über vorstellen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen abwägen muss. Wie lange würde es jetzt, also ich glaube, es ist eh keine gängige Praxis in Deutschland. Ne? Das ist ja auch nur so ein bisschen so ein Gedankenkonstrukt, um eben auch zu überlegen, wie ist das mit der Gewalt, wie wäre das in anderen Situationen. Wenn sowas wirklich vorgenommen werden würde, könnte ich mir vorstellen, dass es vorher auf jeden Fall sehr genau abgewogen werden müsste. Wie sicher sind wir, dass das Lösungsmittel auch wirklich löst? Wir haben ja gehört, dass es da anscheinend verschiedene irgendwie Umstände gibt, in denen es nicht funktioniert. Eventuell auch, wie lange würde es dauern, diesen ausgebildeten Polizisten jetzt an den Ort der Demonstration zu holen und so. Aber an sich bin ich da voll bei Ihnen, dass es auch keine gängige Praxis ist und auch auf gar keinen Fall werden sollte, ne, weil dabei wirklich auch ja, Menschen zu Schaden kommen. Das wäre so. Aber da müsste auf jeden Fall abgewogen werden.
Es gibt eine Diskussion, wie weit die Polizei gehen kann bei dem Wegtragen an sich. Es gibt wohl besonders schmerzhafte Griffe, die die Polizei da anwenden kann. Und da gibt es etwas unterschiedliche Praxis in Deutschland, in den Bundesländern. Es gibt wohl eine Form, die besonders schmerzhaft ist, wenn man den Menschen irgendwie hinten die Hände hinter den Rücken oder die Arme verknotet oder wie auch immer. Das muss wohl sehr, sehr schmerzhaft sein. Und da gibt es in der Tat eine Diskussion, ob das menschenrechtswidrig ist oder nicht. Ja, also denn es ginge wohl auch ohne Schmerzen, die Menschen wegzutragen. Und mein Kollege Singelstein aus Frankfurt, der hat da dagegen argumentiert, und es gibt noch mehr Stimmen, die sagen, dass diese Handlung nicht gerechtfertigt ist. Es gibt es durchaus in manchen Bundesländern, ich weiß nicht, ob es Berlin ist, ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, wo. In Bayern zum Beispiel ist es verboten, erstaunlicherweise. Ne? Die wenden das nicht an, da gibt es eine klare Vorgabe, dass das nicht geht. Ja, immer so hart durchgreifen, in dem Fall nicht. Wo dann auch die Polizei sagt, also jetzt tun wir ihnen richtig weh, ne, wenn wir sie wegtragen, und dann ist das auch sehr, sehr schmerzhaft. Ja, und aber im Kontext der Klima, also des Festklebens, habe ich nirgendwo gehört, dass irgendwie gesagt wird, wir müssen jetzt die Leute einfach von der Straße rupfen.
Also das ist auch, wie gesagt, das ist, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal passiert. Das wurde auch nicht angekündigt. Das
ist mir jetzt nicht bekannt.
Das ist in der Hinsicht nur das gedankliche, theoretische Konstrukt, um diese Entscheidung beim 113 pro oder kontra Gewalt zu treffen.
Ich weiß, hier wird es sicher noch ganz viele interessante weitere Fragestellungen geben, aber ich muss mit Blick auf die Uhr leider zum nächsten Thema voranschreiten, es sei denn, es gibt jetzt aus der Runde noch einen ganz wichtigen Aufmerk. Okay, dann habe ich hier noch Thema Sachbeschädigung stehen, also geht ja vermutlich gerade um die Fälle, wenn Gemälde mit, Kartoffelbrei beworfen werden, wenn Wände mit Farbe besprüht werden. Das Brandenburger Tor war jetzt letztens noch ein Fall. Vielleicht mal ganz offen gefragt, wie sieht es da aus?
Also, Sie haben schon richtig gesagt, Anknüpfungspunkt ist der Sachbeschädigungstatbestand, § 303. Und wir haben noch eine besondere Form der Sachbeschädigung, nämlich die gemeinschädliche Sachbeschädigung, § 304, die sich gerade bei Kunstwerken dann unter Umständen stellt, ob hier eben der Tatbestand erfüllt ist. Die Beschädigung und Zerstörung einer Sache ist strafbar als Sachbeschädigung, aber es ist auch strafbar, wenn man das äußere Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich oder nicht nur vorübergehend verändert. Gemeint sind damit vor allen Dingen Graffiti-Fälle. Und jetzt stellt sich die Frage bei den beschmierten Grundgesetztafeln in Berlin, bei den beschmierten Bildern, ist das eine Sachbeschädigung? Nun, wenn es um die Substanz geht, also wenn durch eine solche Tomatensuppe oder Kartoffelsuppe tatsächlich die Substanz einer Sache angegriffen wird, dann handelt es sich um eine Sachbeschädigung nach 303 Absatz 1. Das heißt, wenn jetzt hier wirklich durch diese Flüssigkeit etwa der Rahmen beschädigt wird oder das Gemälde selbst in Mitleidenschaft gezogen wird, also dieser Stoff tatsächlich in das Öl oder in die Farbe eindringt oder in die Leinwand, dann ist das eine Sachbeschädigung nach 303 Absatz 1. Aber man muss wissen, die Klimaaktivisten sind nicht dumm und sie erkundigen sich zuvor ganz genau, wie ihre Stoffe wirken. Das war ich auch ganz erstaunt, als ich das las, dass die sich mit Chemikern, mit Klebeexperten zuvor auseinandersetzen, um festzustellen, wie dieser Stoff denn tatsächlich wirkt. Und Sie haben vielleicht davon gehört, dass in Berlin so Tafeln mit dem Grundgesetztext beschmiert wurden. Da kam erstmal die Meldung, das sei Öl gewesen und die seien jetzt beschädigt. Aber es stellte sich im Nachhinein heraus, es war eine ganz einfache, schwarze, gut eingefärbte Farbe, die durch einfachen Regen wieder beseitigt werden konnte. Ja, also würde sich hier auch nur die Frage einer Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes darstellen, aber wenn das nur unerheblich ist und nur vorübergehend ist, ist das eben auch kein Fall der Sachbeschädigung nach 303 Absatz 2. Also, wir müssen immer konkret feststellen, ist jetzt die Substanz angegriffen worden oder nicht. Es war teilweise bei Rahmen so, ne? Dass teure, auch historisch bedeutsame Rahmen da beschädigt wurden. Da sind wir ganz klar beim 303 Absatz 1. Aber wie ist es jetzt, wenn das Gemälde mit einer Glasscheibe geschützt ist und darauf wird jetzt eine Tomatensuppe oder eine Kartoffelsuppe geworfen? Also eine Sachbeschädigung im Sinne einer Substanzbeeinträchtigung oder Substanzzerstörung ist es nicht. Es ist höchstens eine Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes. Und wenn man bedenkt, dass man all diese Flecken wieder leicht beseitigen kann, ne? Also mit einem Glasspray und einer Küchenrolle, ein bisschen überspitzt formuliert, ja. Es gab ja einen spektakulären Fall in London, glaube ich, war das die Sonnenblumen von Van Gogh. Ja. Es ist übrigens ganz interessant, Herr Zagatowski, welche Bilder die denn auswählen für ihre Aktionen. Das sind Natur, das sind Landschaftsaufnahmen vielfach, das sind Dinge, Naturabbildungen, die für diese letzte Generation auch sinnbildlich steht, für das, was gefährdet ist. Die Bäume, die Sonnenblumen. Ganz interessant fand ich es auch beim Lukas Cranach in Berlin, hat man ja ein Gemälde, beschmiert die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Ja, wie also nun Jesus, ja, da fliehen nach Ägypten, um Zuflucht zu finden. Haben Sie gesagt, Sie haben sich bewusst dieses Bild ausgesucht, um zu zeigen, wir sind auch auf dem Weg nach einer sicheren Zuflucht vor dieser Klimakatastrophe und versuchen nun also hier etwas zu tun, dass die Menschheit überleben kann. Ja. Es gab ja zu Beginn, als das losging mit diesem ganzen Bekleben oder Beschmieren der Gemälde, kamen dann ja Worte wie Kulturtaliban. Ne, das sind Kulturtaliban, würden enorm die Gemälde angreifen. Aber es stellte sich eben dann heraus, von Beschädigungen der Rahmen abgesehen, ist eigentlich mit den Bildern gar nichts passiert. Ja. Und ein ganz bedeutender Maler der Gegenwart, der Daniel Richter, ein deutscher Maler, hat gesagt, ich habe gar nichts dagegen, wenn die da was draufschmieren. Das ist so gutes Öl bei mir, das wischt man weg und dann ist wieder alles okay. Und diese Restauratoren, diese Museumsleiter, die machen viel Lärm um nichts. Ja, das haben die natürlich überhaupt nicht gern gehört. Und gut, es ist natürlich eine Frage des Einzelfalls, ob es wirklich zum Schaden kommt oder nicht. Ich glaube, in London oder in Amsterdam hat man einen durch Glas nicht geschütztes Gemälde beschmiert und da gab es dann in der Tat leichte Schäden. Ne? Das wäre dann eigentlich schon so eine Sachbeschädigung nach deutschem Recht. Also mit anderen Worten, denen ging es in der Situation oder geht es häufig nicht darum, diese Gemälde tatsächlich zu beschädigen oder das äußere Erscheinungsbild dauerhaft und wesentlich zu beeinträchtigen, sondern die nutzen das Museum und die nutzen die Motive, die dort in den Kunstwerken dargestellt werden, dafür, um sozusagen zu kommunizieren, um ihr Anliegen zu kommunizieren gegenüber denjenigen, für die eben Kunst etwas Bedeutsames ist, um zu zeigen, es gibt noch Wichtigeres als eure Gemälde. Ja. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man der Medienberichterstattung nicht so sehr auf den Leim geht, die dann manchmal so den Eindruck erweckt, als ob da tatsächlich Kunstwerke beschädigt wurden oder zerstört wurden. So war es eben in diesen Fällen nicht. Wenn es aber dazu kommt, wie bei den Rahmen oder tatsächlich mal ein Gemälde dann tatsächlich in der Substanz angegriffen wird, dann ist das eine Sachbeschädigung.
Und bezüglich der Universitätsgebäude jetzt, die in Halle und Jena, in Halle und Leipzig beschmiert wurden, wie würden Sie das dann einschätzen?
Da kommt es dann zunächst mal wieder darauf an, welche Farbe denn verwendet wurde. Ne? Also am Brandenburger Tor ist es ja wohl so, dass der bis heute im schönsten Orange strahlt, ne? Diese Säulen. Und ich glaube, es hat jetzt schon 15.000 oder 20.000 oder 30.000 Euro gekostet, das bisher schon zu beseitigen, aber es ist immer noch orange. Und das ist dann klar ein Fall der Sachbeschädigung. Mhm. Ja. Wie es jetzt in Leipzig aussieht und Halle, müssen wir mal gucken. Ich glaube, in Leipzig war irgendwie eine Glasscheibe, die sie beschmiert haben.
Und die Glasfassade von der Universität.
Die Glasfassade, genau, die war da kennen. Und in Halle weiß ich nicht. Ja, das kommt jetzt drauf an, wie leicht das weggeht.
Also in Leipzig wird man wohl sagen können, dass das recht leicht weggeht. Mhm. So wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Dadurch, dass es am Glas nur war, kann man das ganz einfach mit den einfachsten Mitteln wieder lösen und dementsprechend ja nicht die Substanz beeinträchtigt ist.
Mhm. Man könnte sich natürlich drüber streiten, ne? Also wenn es da in 303 Absatz 2 heißt, dass es strafbar ist, wenn das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert wird, ob man eigentlich sozusagen die Mitwirkung des Opfers, dass die ästhetische Beeinträchtigung verschwindet, ob man die irgendwie zum Nachteil der Täter berücksichtigt.
Genau, da kommt es ja auf die Dauer an.
Na, genau, also nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend. Ja? Nicht nur unerheblich. Ob man nicht sozusagen da ein victimodogmatisches Element mit einbaut und sagt, also da hat es auch das Opfer ein bisschen in der Hand, ob es geschädigt ist oder nicht. Und wenn das Opfer das da stehen lässt, ist es ja selber schuld. Aber wenn da praktisch nur mal der Hausmeister zu kommen braucht mit dem Kercher oder sonst irgendwie oder die Putzfrauen und es wegzumachen, das könnte man natürlich anders sehen. Ne? Dass man sagt, da mutet man aber dem Opfer schon einiges zu. Ne? Also hier das auch jetzt noch beseitigen zu müssen, damit das alles wieder sauber aussieht. Ne? So kann man das auch sehen. Das sind wir bei den gleichen Problemen wie beim 113. Genau. Ne? Bei der Gewalt, ob wir sagen, das hängt davon ab, ob das Opfer, in dem Fall die Polizisten, ne? Und in dem Fall jetzt in Halle oder in Leipzig, bei der Universität.
Die Professoren.
Ja, die Professoren, genau. dann imstande sind, das zu beseitigen. Und das ist auch so eine allgemeine dogmatische Frage, über die man ja schon lange streitet. Mein Kollege Schünemann aus München ist ja so ein starker Verfechter dieser Victimodogmatik, dass man sozusagen das Mitverschulden des Opfers irgendwie stärker berücksichtigen sollte. Und wenn eben das Opfer durch zumutbare eigene Anstrengung den Schaden verhindern kann oder ihn leicht beseitigen kann, dass dann der Tatbestand sozusagen nicht erfüllt ist. Darüber redet man ja zum Beispiel auch beim Betrug. Ne? Also wenn ganz Leichtgläubige und ganz Naive oder ganz dann eine Disposition treffen, dass man dann sagt, oh, ein solches Mitverschulden ist zu berücksichtigen, dann entfällt also sozusagen die Vermögensverfügung oder entfällt der Irrtum. Ja, und genau diese Fragen, diese victimodogmatischen Fragen, haben wir hier auch. Aber wenn es wirklich so ist, dass das leicht zu beseitigen ist, leicht weggewischt werden kann und die Bilder abends wieder in schönstem Glanz erstrahlen, ja, wie es zum Beispiel beim Van Gogh der Fall war. Ich meine, das ist ja wirklich eines der Highlights menschlichen Kreativität. Ja, diese Sonnenblumen, die kennen wir alle, die werden uns alle überdauern. Und wenn man dann sagt, also die sind am Abend wieder, hängen die da wieder, da würde ich sagen, das ist eine nur unerhebliche Beeinträchtigung des äußeren Erscheinens. Aber man kann darüber streiten, ne? Wenn einem das wichtig ist, wenn man sagt, mein Gott, das sind solche Highlights der menschlichen Zivilisation, ja, so ein Van Gogh-Gemälde oder so ein Lukas Cranach-Gemälde, das darf man auch nicht beschmieren. Und wenn es das Opfer ist, ich meine, es wäre ja noch schöner, wenn das Opfer selber dafür sorgen müsste, ob etwas strafbar ist oder nicht. Denn das Entscheidende ist ja das Täterverhalten, weswegen man also hier durchaus trotzdem drüber streiten kann, ob das jetzt eine Sachbeschädigung nach 303 Absatz 2 ist oder nicht.
Da muss ich nochmal eine Rückfrage stellen, einfach so verständnismäßig. Würden diese victimodogmatischen Ansätze dann einfach zur Folge haben, wenn ich jetzt als Geschädigter sage, okay, ich wische das jetzt nicht ab, dass dann es strafbar wäre, oder würde man so eine abstrakte, man würde was, na, ja, abstrakte Anforderungen daran setzen?
Genau, also wenn die, vielleicht will ja auch ein Museum, dass es dran bleibt. Manche solidarisieren sich auch damit. Ich habe gelesen, bei einem Museum in Berlin lässt man auch diese Abdrücke dort, ne?
Ich weiß, neue Kunst.
Ja, um zum Ausdruck zu bringen, dass dieses Kunstwerk auch Ausdruck des Klimaprotests war. Also da lässt man es bewusst stehen, ja. Aber natürlich kann da die Strafbarkeit nicht davon abhängen, ob man es jetzt abwischt oder nicht. Aber Sie sehen auch, das ist nicht so einfach. Ne?
Vielleicht können wir tatsächlich auf den nächsten fraglichen Straftatbestand zu sprechen kommen. Manche Politiker haben ja auch schon die letzte Generation mal so als Klima-RAF bezeichnet, ja, als Klimaterroristen. Da stellt sich ja direkt die Frage, wie sieht es denn mit der Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 aus?
Genau, der 129 oder zumindest diese Begrifflichkeit der kriminellen Vereinigung, der Klima-RAF, Klimaterroristen, ist uns jetzt, glaube ich, auch so in der öffentlichen Diskussion häufiger über den Weg gelaufen. Der 129, das ist der Straftatbestand, der eben diese Bildung der kriminellen Vereinigung unter Strafe stellt, der begegnet jetzt einem, glaube ich, im Studium nicht so wirklich. Zumindest ist er mir vorher noch nie so richtig über den Weg gelaufen. Deswegen wollen wir halt mal gucken, rechtlich, was bedeutet das denn überhaupt? Und wie gesagt, wir finden die Bildung der kriminellen Vereinigung im Paragraphen 129 StGB. Der schützt die öffentliche Sicherheit und die staatliche Ordnung und ist ein Organisationsdelikt. Er fasst also nur Tätigkeiten, die mit der Vereinigung als Organisation im Zusammenhang stehen und soll eben dieser spezifischen Gefährlichkeit, die von Vereinigungen ausgeht, begegnen. Nach dem 129 wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, sie unterstützt oder für sie wirbt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit der Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren bedroht sind. Die Definition der Vereinigung finden wir in Absatz 2, wonach eine Vereinigung ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger, organisierter Zusammenschluss von mehr als 2 Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses ist. Danach ergeben sich aus der Definition 4 Elemente, ne, ein personelles, ein zeitliches, ein organisatorisches und ein interessenbezogenes Element, wobei hier das personelle und zeitliche Element, ja, unzweifelhaft zu bejahen sind. Wir haben offensichtlich mehr als 3 Personen, die der letzten Generation angehören. Und auch das zeitliche Element mit einer Tätigkeit seit jetzt 2022, glaube ich, ist das wohl auch auf Dauer angelegt. Das organisatorische Element verlangt, dass die Vereinigung ein Mindestmaß an fester Organisation mit einer gegenseitigen Verpflichtung der Mitglieder aufweist. Bei der letzten Generation verhält es sich so, dass die Bewegung in Untereinheiten wie etwa Kernteams, Strategieteams und AGs aufgeteilt ist und die Widerstandsgruppe, also sich innerhalb der Widerstandsgruppen einzelne Posten ausmachen lassen. Anscheinend so ein bisschen assoziiert mit so einem Bienenstock oder so. Konkret werden diese diese Posten nämlich als Bienen, die Menschen im Protest, dann die Bienenköniginnen, die Pressebienen bezeichnet und weiterhin als Protestsupport, Protesttrainer und schlussendlich die Wildbienen, die an speziellen Protesten teilnehmen und besonders hohe Repressionen erwarten. Und diese Strukturierung und auch dieser regelmäßige Austausch zwischen den einzelnen Untergruppen und auch noch einige weitere Indizien führen dazu, dass man auch das organisatorische Element auf jeden Fall bejahen kann. Und für das letzte, das interessenbezogene Element, braucht es eben ein übergeordnetes Interesse, das über diesen bloßen Zweck der Straftatbegehung hinausgeht. Dieses übergeordnete Interesse ist hier ganz klar der Klimaschutz, sodass wir bei der letzten Generation unzweifelhaft von einer Vereinigung im Sinne des 129 ausgehen können. Genau, wichtig, aber hier ist auch noch zu erwähnen, ich hatte ja diese Kategorisierung in einzelne Gruppen so ein bisschen angesprochen. Wichtig ist auch da zu erwähnen, dass auch eben Teile einer Gesamtorganisation, die ansonsten auf legales Handeln setzen, für sich genommen eine Vereinigung sein können, wie etwa hier zum Beispiel die Widerstandsgruppen, die, gehe ich jetzt mal davon aus, vom Namen her wahrscheinlich eher die sind, die an den Straßenblockaden teilnehmen, jetzt im Gegensatz zu einer Organisationsteam, die nicht straffällig werden, eben auch als einzelne Gruppierung eine kriminelle Teilvereinigung bilden kann, ohne dass man die komplette letzte Generation als Vereinigung unter den Generalverdacht der Kriminalität stellt.
Vielleicht dann noch auch eine Rückfrage, das ist jetzt keine Hauptstreitfrage, aber vielleicht doch zur Einordnung ganz interessant. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei den Paragraphen ja noch nicht darum, dass die irgendwie tatsächlich was gemacht haben. Also die müssen ja jetzt nicht irgendwie eine Straftat bereits begangen haben. Ja. Warum ist es trotzdem jetzt verfassungsmäßig geboten oder auch in Ordnung, da zu sagen, wir stellen das trotzdem unter Strafe, obwohl die ja jetzt noch gar nichts so...
Ich glaube, das ist vor allem so dieses Problem der Vorfeldkriminalisierung und dass wir eben diese Kriminalisierung auch in das Vorfeld der eigentlichen Tatbegehung verschieben. Und da ist es eben vor allem so, dass man, wie ich glaube ich am Anfang ganz kurz angeschnitten hatte, eben dieser vereinigungsspezifischen Gefährlichkeit begegnen will. Dass man eben sagt, ein Zusammenschluss vieler Menschen ist einfach in der Hinsicht gefährlicher als einzelne Straffällige oder eben auch eine Bande mit ja, meistens um die drei Leute, irgendwie sowas. Bei diesen größeren Personenzusammenschlüssen ist typischerweise eben eine von den einzelnen Mitgliedern nicht mehr vollsteuerbare Eigendynamik gibt, die sich dort entwickelt und dadurch auch dem einzelnen Beteiligten die Begehung von Straftaten eben erleichtert wird und das Gefühl persönlicher Verantwortung zurückgedrängt wird, sodass man eben sagt, man muss dem eben schon im Vorfeld durch diese Vorfeldkriminalisierung begegnen, was aber auch eine ganze Zeit lang, meine ich, nicht ganz unproblematisch war und nicht ganz unumstritten war.
Und was wäre da jetzt genau so der relevante Prüfungspunkt, woran wir uns da aufhalten müssten, jetzt in Bezug auf die letzte Generation?
Sie meinen jetzt in Bezug auf die Taten, die Sie dann wirklich...
Nee, ich meine dann zur Klassifizierung, ob die jetzt eine kriminelle Vereinigung sind oder nicht.
Also das wäre vor allem dieses Tatbestandsmerkmal, was ich gerade erläutert habe mit der Vereinigung, ob generell überhaupt erstmal eine Vereinigung vorliegt, aber dann eben auch der Vereinigungszweck, der dann... chronologisch als nächstes kommt, wo man sich eben anschaut, ob auch sozusagen qualifizierte Straftaten begangen werden oder begangen werden sollen, die auch, ich glaube, im Gesetz steht es im Absatz 1, die im Höchstmaß eben mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren bedroht sind. Das sind so die wichtigen Merkmale, um einordnen zu können, handelt es sich bei der Organisation um eine Vereinigung und ist diese Vereinigung auch kriminell?
Gibt es da schon Rechtsprechung zu?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die, wo man das am ehesten kennt, war auf jeden Fall die RAF. Und auch ansonsten mafiöse Strukturen, die, glaube ich, unter diesem 129 am ehesten dann, also sind, glaube ich, so die bekanntesten, die darunter gefallen sind.
Aber jetzt in Bezug auf die letzte Generation?
Nein. Da gibt es noch keine Rechtsprechung. Da gab es jetzt, Ich habe von der Staatsanwaltschaft Neuruppin und von der Generalstaatsanwaltschaft München wurde da jetzt jeweils der Anfangsverdacht bejaht. Und daraufhin, das ist nämlich auch das, was am 129 etwas tricky ist und auch auf jeden Fall kritisiert werden kann, dass der 129 Anknüpfungspunkt nicht nur für die allgemeinen Maßnahmen der StPO ist, sondern eben auch sozusagen das große Besteck der Strafprozessordnung zugänglich macht, wie etwa in den, ich glaube, 100a fortfolgenden, die Telekommunikationsüberwachung, die Online-Durchsuchung, die Erhebung von Verkehrsdaten und auch die Vermögensbeschlagnahmung. Da sind auch diese, ich glaube, das haben wir alle in den Medien mitbekommen, diese Maßnahmen wurden auch ausgeschöpft und durchgeführt, sowohl von der Staatsanwaltschaft Neuruppin als auch von der Generalstaatsanwaltschaft München. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen zum derzeitigen Stand und zu meinem Kenntnisstand. Das ist gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erwartet.
Also es gibt Gerichtsentscheidungen im Kontext dieser strafprozessualen Maßnahmen. Man kann ja eine Telekommunikationsüberwachung oder einen Lauschangriff nicht so ohne weiteres, kann ja der Staatsanwalt ja nicht anordnen. Dazu braucht er Gerichte. Und die Gerichte haben das alles gebilligt, ne? Neuruppin und München, diese ganzen Razzien, die dann stattgefunden haben, das ganze Einfrieren von Vermögenswerten und so weiter. Aber es gibt noch keine, die sind auch nicht veröffentlicht, die Entscheidungen, soweit ich das sehe. Ich kenne auch nur die Medienberichte darüber. Aber es gibt noch keine Urteile über Verurteilung von Mitgliedern. Die Vereinigung als solche kann man ja nicht bestrafen. In Deutschland gibt es ja keine Unternehmensstrafbarkeit oder Vereinsstrafbarkeit oder Verbandsstrafbarkeit, sondern wir bestrafen ja immer nur einzelne, natürliche Personen. Und da gibt es also noch nichts. Also da stehen wir auch ganz am Anfang. Deswegen ist es ja auch so spannend, jetzt hier zusammenzusitzen und zu diskutieren, weil es eben noch nichts Höchstrichterliches gibt. Es gibt noch kein einziges BGH-Urteil, es gibt noch kein einziges Bundesverfassungsgerichtsurteil. Die gibt es vielleicht in 3, 4, 5 Jahren. Und wir sind jetzt mitten auch in der Rechtsfindung sozusagen und auch die Praxis.
Ja. Aber jetzt in diesen Ermittlungsverfahren hat dann ein Ermittlungsgericht gesagt, ja, hier liegt eine kriminelle oder eine terroristische Vereinigung vor.
Terroristisch nicht, aber kriminell.
Kriminell, okay. Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mit der terroristischen Vereinigung, da würde jetzt auf einmal noch ein größerer Werkzeugkasten nach der StPO rausgeholt werden können.
Mord, Totschlag, Völkermord muss da intendiert sein.
Okay.
Also Terrorist, wenn manche Politiker von Terror reden, dann ist das ein politischer Begriff, aber kein juristischer.
Weil das wäre jetzt die nächste Frage, auch zumindest die mir da aufkommt, da will ich jetzt gar nicht zu lang drauf rumhacken. Wäre es dann nicht schon so eine Art Verleumdung, wenn man da auf einmal sagen würde, hier, das sind irgendwelche Terroristen?
Ja, da sind wir jetzt wieder bei der Rechtfertigungswirkung von Grundrechten, von Artikel 5 der Meinungsfreiheit. Und das sagt eben das Bundesverfassungsgericht, im politischen Meinungskampf darf man ruhig schon mal kräftige Begriffe verwenden. Das ist sicherlich eine üble Nachrede, ja, oder eine Beleidigung, wenn man anderen sagt, sie seien Klimaterroristen. Ja, ich glaube, der Tatbestand ist da erfüllt. Wenn sich denn diese Äußerung wirklich dann auf diese einzelnen Mitglieder bezieht, aber das ist schon denkbar. Aber im Meinungskampf muss man eben dann manchmal auch derbe und harte Begriffe aushalten. Oder wenn man sagt, ihr seid ja Talibans, auch nicht so nett.
Ich finde, das wirkt jetzt schon, wenn man einfach so drüber nachdenkt, etwas für mich zumindest unverhältnismäßig, wenn man sich darüber nachkommt, da sind so ein paar, was weiß ich, ein paar ältere Teenager, die auf einmal mit schärfsten Mitteln beobachtet werden und deren Häuser dann irgendwie durchsucht werden, deren Wohnungen. Also ich finde, hat zumindest einen absonderlichen Eindruck hinterlässt das.
Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn man sich ja auch dann im Vereinigungszweck die in Betracht kommenden Bezugstaten anschaut, sind das ja auch einfach direkt sehr viele. Ne? Also wir haben im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren, da fällt man ziemlich schnell, also da fällt die Straftat ziemlich schnell drunter. Hier sind es eigentlich auch alle Straftatbestände, die wir so bisher angesprochen haben. Ich bin der 240, der 113 und auch der 103.
Bis auf den Hausfriedensbruch
genau,
ist eigentlich alles.
Bis auf den Hausfriedensbruch. Man probiert da so ein ganz bisschen, also da gibt es so eine kleine Diskussion, dass man eben die eine Fraktion so ein bisschen sagt, diese geschriebene Einschränkung auf diese mindestens 2 Jahre die ist ganz gut und die lassen wir so drin. Das geht auf einen Rahmenbeschluss der EU zurück, wobei man auch sagen muss, dass Deutschland da diesen Rahmenbeschluss überobligatorisch umgesetzt hat und der eigentlich auch mindestens 4 Jahre vorgesehen hat und noch zusätzlich einen Vermögensvorteil. Den hat Deutschland rausgestrichen und eben aufgrund dieser überobligatorischen Umsetzung finden sich eben auch Stimmen, die sagen, wir brauchen da noch eine ungeschriebene Einschränkung des 129 und müssen auch darauf abstellen, ob die begangenen Straftaten eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Und da muss ich sagen, meiner Meinung nach, wie sich das derzeit gestaltet, kann man von dieser erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht ausgehen, sodass dann über diese ungeschriebene Einschränkung man eben dazu kommen würde, dass die letzte Generation oder auch Teilgruppierungen der letzten Generation keine kriminelle Vereinigung darstellen.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich finde das gerade wirklich interessant mit diesem Freiheitsstrafe, Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren. Weil eine Beleidigung hat das ja auch schon.
Ja, genau.
Also ich könnte eine kriminelle Vereinigung
mir
irgendwie hochziehen. Professorenbeleidigung.
Professorenbeleidigungsgruppe. Also das finde ich jetzt schon irgendwie unverhältnismäßig, wenn man da mal drüber nachdenkt.
Gut, wir haben eine Einschränkung ja in Absatz 3, Nummer 2, wenn die Begehung von Straftaten eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist. Also da haben wir ein bisschen eine Tatbestandseinschränkung. Die ist aber auch nicht so wirklich stark. Wobei man jetzt schon ein bisschen die letzte Generation auch ein bisschen kritisch sehen muss mit Blick auf die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Ja, das ist ja so das ungeschriebene Merkmal, ne, dass also auch eine erhebliche Gefährdung des öffentlichen Friedens und der Sicherheit vorliegen muss. Stand heute könnten wir sagen, eher nicht. Ne? Also wenn die sich da immer wieder festkleben oder immer wieder was beschmieren, es lässt sich leicht beseitigen, dann ist weder die öffentliche, kriegen wir nicht Angstzustände über die Legalität und über den Rechtsstaat. Ja, das ist ja so, was mit dem öffentlichen Frieden verbunden ist, dass Menschen nicht mehr das Gefühl haben, in einem rechtssicheren Staat zu leben, wo es nicht zu Übergriffen kommt. Und die Sicherheit ist allgemein dass der Staat auch imstande ist, sozusagen die staatliche Sicherheit zu garantieren für den Bürger. Allerdings, wenn man dann mal reinschaut auf die Seite der letzten Generation, wenn es dort heißt, wir haben inzwischen 1250 in Gewahrsamnahmen organisiert. Und wenn die letzte Generation sagt, wir streben an, durch eine Vielzahl von Straftaten die Justiz zu paralysieren, ja, dass man also sozusagen das nicht mehr bewältigen kann. Ja, also ich glaube, in Berlin gibt es allein 2500 Verfahren, die bei den Gerichten anhängig sind, ne? Von denen jetzt, glaube ich, erst 100 oder 150 entschieden sind. Ich glaube, 30 Staatsanwälte sind nur befasst oder auch befasst mit Klimaaktivistenaktionen. Dann muss man sich natürlich fragen, wenn also wirklich das Ziel der letzten Generation ist, durch so viele Straftaten, durch so viele Straßenblockaden sozusagen die Justiz enorm zu paralysieren, ob dann nicht vielleicht unter Umständen diese Erheblichkeitsschwelle erreicht ist. Denn dann haben wir ja vielleicht eine Auswirkung, die vielleicht dann schon irgendwie sicherheitsrelevant wird. Und das ist für mich die große Frage, wie weit treibt es die letzte Generation in ihren Aktionen? Haben sie das wirklich vor, sozusagen immer radikaler zu werden, immer stärker hier in den Straßenverkehr einzugreifen oder Sachen zu beschädigen? Und die Justiz zu paralysieren auch oder erheblich zu beeinträchtigen, Sand ins Getriebe zu bringen. Andererseits, die Justiz muss auch damit leben, dass es bestimmte Massenphänomene gibt. Schauen Sie sich mal an, die Dieselverfahren, wie die dazu führen, dass die Justiz hier gelähmt wird, kann man fast sagen. Und keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wenn da viel geklagt wird. Ne?
Könnte man nicht sogar schon sagen, die Justiz ist ja eh schon überlastet. Was
ja. Ob sie jetzt noch mehr überlastet, ist auch schon egal.
Ja. Ins volle Glas Wasser noch ein bisschen was rein. Ja, komm.
Ja, aber es ist
Aber ich fand das jetzt bloß einfach, also natürlich gibt es dann diese, wie haben sie es genannt, die untergeordnete Bedeutung da, aber ich finde, solche Formulierungen sind ja doch immer noch mal ein bisschen willkürlicher als so eine feste Grenze von Höchstmaß Freiheitsstrafe. Und
die ist sehr niedrig angesetzt. Andere Länder haben das strenger, also strenger im Sinne von liberaler. Haben auch noch verlangt, glaube ich, finanzielle.
Genau, ich glaube Vermögensvorteil, Vermögenseinbuße beim.
Zumindest die Beleidigung schon mal weg.
So. Ja. Genau. Aber es hat sich nicht durchgesetzt in Deutschland. Ja, war da dann den strengeren Weg gegangen. Ja.
Genau, das hat sich und auch nochmal auf eben diese Tatbestandsaufnahme, Ausnahme mit der untergeordneten Bedeutung, wo man da meiner Meinung nach auch sagen muss, gerade wenn man auf Teilvereinigungen abstellt, wie nennen wir sie jetzt einfach mal, Widerstandsgruppen, die eben sich dauerhaft an diesen Straßenblockaden beteiligen, bin ich auch zumindest der Meinung, dass zumindest bei diesen Teilvereinigungen man nicht von einer untergeordneten Bedeutung der Begehung von Straftaten sprechen kann. Und dass das nicht der Punkt wäre, der sozusagen das Korrektiv wäre im Vergleich zu der Freiheitsstrafe, die da gefordert wird, also zur Höchstmaß der Freiheitsstrafe, die da gefordert wird in Absatz 1.
Dazu jetzt nicht noch irgendwas jemand sagen möchte, tatsächlich einfach mal mit Blick auf die Uhr diese zweite Teilfolge beenden und die letzten beiden Punkte, die wir hier alle noch stehen haben, einfach in eine dritte Folge übergehen lassen, die dann natürlich nicht ganz so ausschweifend sein wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ciao.